freue mich heute sehr, Peter Auer zum zweiten Mal zu Gast zu haben. Für mich steht Peter für innovatives und lebendiges Qualitätsmanagement. Er macht QM richtig attraktiv. Peter war Qualitätsleiter bei Bora und lebt seine Mission eines pragmatischen Qualitätsmanagements mit seiner Firma Power Consulting. Aber Peter steht für mich nicht nur für Qualitätsmanagement, sondern vor allem für Leidenschaft, Drive und den Mut, neue Wege zu gehen. Wenn Peter von einem Projekt, einem Job, einer Idee überzeugt ist, dann brennt er dafür und steckt alle mit seiner Begeisterung an. Eine Eigenschaft, die ihn große Ziele erreichen lässt, aber genauso gefährlich sein kann. Und genau um diese Gratwanderung zwischen Leidenschaft und Selbstschutz, darum geht's heute. Wie viel Leidenschaft braucht es eigentlich, um wirklich große Ziele erreichen zu können? Wie viel Leidenschaft ist aber vielleicht auch zu viel? Und wo muss man eine Grenze ziehen, um sich selbst zu schützen und nicht auszubrennen? Peter, schön, dass du da bist und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, über dieses sehr persönliche Thema mit mir zu sprechen. Wie geht's dir, Peter?
Hallo Sabine, ich freue mich richtig, dass wir das heute aufnehmen. Ein Thema, das mich ganz lang beschäftigt in den letzten Monaten. Ich habe harte Zeiten hinter mir, auch ein Grund dieses Themas oder einer Grundlage dieses Themas. Und man sagt so schön, was auch nicht umbringt, macht dann härter. Und ich freue mich, dass ich das Härteste hinter mir habe und freue mich, wie ich an dem in Zukunft wachsen kann.
Ja, mich freut es tatsächlich, dass du heute da bist. Also für dich war es super emotional. Ich war ja lange mit dabei und kann es so gut nachvollziehen. Und deswegen finde ich, das ist so ein spannendes Thema, weil das ein Muster ist, das ich auch öfter sehe und das echt super schwierig zu greifen ist. Wir zwei, wir kennen uns ja jetzt eigentlich seit fast 3 Jahren oder 2,5 Jahren sind sowas ungefähr.
Genau.
Und als ich dich kennengelernt habe und eigentlich auch noch ja, bis diesen Sommer, war für mich immer Peter gleich Bora. Und das war für mich irgendwie total nicht trennbar, die zwei Begriffe. Der Peter war Qualitätsmanagement, der Peter war Bora. So habe ich dich kennengelernt. Magst du mal erzählen, was Bora für dich war und ob das für dich genauso war?
Ja, ich glaube, der Spirit von Bora und von mir als Person hat immer sehr gut zusammengepasst. Ich war ja knapp über 5,5 Jahre in meiner Funktion bei Bora. Und Bora war für mich in diesen 5,5 Jahren in erster Linie ein Platz bzw. eine Aufgabe, wo ich sehr, sehr glücklich war. Aus dem Grund sehr, sehr glücklich, weil ich meine Aufgaben, die ich bei Bora zum Erledigen gehabt habe, aus Eigenmotivation herausmachen habe dürfen bzw. gemacht habe, also aus intrinsischer Motivation. Und die Aufgabe hat einfach perfekt zu meinen Interessen, zu meinen Werten und zu meinen Fähigkeiten gepasst. Ich durfte Unternehmer im Unternehmen sein und vor allem, und das glaube ich, war zum Schluss das Ausschlaggebende, ich durfte mit Freunden arbeiten. Sonst kenne ich das so, wenn man irgendwo in seinen Job reingeht, dann denkt man sich, boah, was steht denn heute für eine Aufgabe an, für was mache ich denn das eigentlich? Aber in dem Umfeld, wo ich mich bewegen habe dürfen, 5,5 Jahre, war das so, dass ich für den einen gearbeitet habe und der eine für mich. Und zum Schluss waren wir Freunde, alle, die an selben Strang gezogen haben. Und deshalb war das so großartig aus meiner Sicht.
Ich finde es so spannend, weil tatsächlich, ich weiß nicht, wann das war, als ich das erste Mal bei euch vor Ort war. Da bin ich auch rein und wir hatten da einen Workshop, den Ganztagesworkshop mit dem Qualitätsmanagement. Und genau. Dann bin ich heimgefahren und habe gedacht, wow, krass. Also nicht, dass ich jemals wieder raus aus der Selbstständigkeit will jetzt gerade. Ja. Aber wenn ich mich irgendwo wieder anstellen lassen würde, dann würde ich zu Bora gehen. Und ich habe das auch ganz breit kundgetan irgendwie, weil das war irgendwie mein Bild, was ich von euch als Team hatte, von der Firma, von dem Spirit, auch dieses genau, was du erzählt hast, dieses schon tatsächlich so ein Family, so ein Gemeinschaftsgefühl, was nicht heißt, dass immer alles rosarot und super easy war, sondern auch konfliktbehaftet, aber auf eine unglaublich positive Art und Weise mit ganz viel Gestaltungsspielraum.
Voll. Wir haben auf der Gefühlsebene gearbeitet und genau den Eindruck, den du jetzt widerspiegelst, den haben wir intern tatsächlich öfter gehört von Leuten, die mit uns zusammengearbeitet haben, von extern. Deshalb ist es auch sehr authentisch alles gewesen. Aber das birgt natürlich auch seine Risiken,
das Ganze. Genau, das birgt auch seine Risiken. Und ich finde es auch so ein bisschen spannend, du hast mir in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge ja auch erzählt, dass auch deine Familie da irgendwie schon ganz mit involviert war in das Ganze. Auch cool. Die Kids und dass irgendwie jeder pro Bora war. Also wie muss ich mir das vorstellen oder müssen sich die Hörer das vorstellen, wie da so sich dieses Commitment zur Firma auch auf Freunde und Familie sich irgendwie ausstrahlt?
Ja, aus meiner Einschätzung und auch aus den Feedbacks, die ich aus meinem persönlichen Umfeld immer wieder erhalten habe, war Bora natürlich in erster Linie mal Arbeitgeber, der mich die Brötchen verdienen hat lassen, aber damit war es nicht getan, denn Bora war nicht irgendwo 13 Kilometer entfernt oder 20 oder 30 Kilometer entfernt in Niederndorf, sondern Bora war sehr stark präsent in der Familie und im persönlichen Umfeld. Das geht mit dem los, dass in der Region, wo ich halt auch lebe, Bora unweit entfernt ist und ganz einen starken Mitarbeiterzuwachs hat. Das heißt, auf jedem Fest, wo man ist, trifft man Bora-Leute. Es geht immer ums Thema Bora, weil jeder hat so gebrannt für das Ganze. Dann finden natürlich verschiedene Gespräche, ob das beim Frühstücksgespräch oder beim Mittagessen mal ist, über Bora statt. Dann geht es weiter. Bora ist sehr stark im Marketing, also Kompliment an die Marketingabteilung von Bora auch. Man trägt die Kleidung von Bora, die Kids bekommen dann, wir haben zwei Mädchen mit 8 und 9 Jahren, die Kids bekommen dann Kochhaube und Kochschutz von Bora, dann bekommt man Trinkflaschen von Bora und das in einer Menge, die man selber gar nicht brauchen kann. Dann haben die Kids im Kindergarten, in der Schule die Trinkflaschen von Bora mit und dann sagen die anderen Kinder, hey cool, du hast eine Bora-Flasche. Und dann steht das Auto vor der Haustür, wo Bora oben steht. Wenn man beim Rennradfahren ist, dann trägt man Bora-Kleidung. Und das Ganze infiltriert natürlich das Gehirn dauernd, weil das ganz stark präsent ist. Und was natürlich, sage ich mal, auf der einen Seite gut, solange das funktioniert, auf der anderen Seite aber auch nicht so einfach ist, ist, dass fast der ganze Freundeskreis durch das, dass in dieser Region so stark Bora als Arbeitgeber vertreten ist, ist natürlich auch der ganze oder ein großer Teil vom Freundeskreis bei Bora. Und somit ist man eigentlich nicht nur während seiner Tätigkeit im Unternehmen, sondern auch ganz stark in der Freizeit mit Bora, sage ich mal, konfrontiert im Positiven, so wie das auch im Negativen sein kann, mal wenn das vielleicht wegfällt für einen.
Ja, ich finde es ja ganz spannend, weil das eine, was du jetzt am Ende erzählt hast, ist ja vor allem so auch diese Infiltration. Das klingt jetzt so negativ, aber war ja eigentlich super positiv gedacht, ja.
Voll positiv.
Und ich glaube, das war bei dir halt ein Teil, warum dieses
Ja.
große Commitment und die Leidenschaft entstanden ist. Und der zweite Teil halt die Menschen darin, die Freiheit in der Aufgabe, die Gestaltungsspielraum, auch die Verantwortung, die du tragen konntest, die
Ja.
Erfolge, die mit deinem Team gefeiert hast, das Qualitätsmanagement komplett aufzubauen. Qualität bei Bora ganz neu zu definieren. Und das ist ja was, gerade diese Erfolge, dieses Commitment. Und wenn man für die Arbeit einfach brennt, dann ist die Verbindung einfach unglaublich groß in Kombination mit auch dieser Infiltration. Ich verwende jetzt das Wort einfach wieder, weil es so gut gepasst hat, im Außen. Und auf einmal ist man da verbunden mit einem Unternehmen, eigentlich, wo man sich, also unvorstellbar, da eine Trennung herzustellen. Habe
Ja.
ich kenne es ja auch nicht nur von dir, sondern das ist ja ganz typisch bei Menschen in der Position mit viel Verantwortung. Auch da haben wir ja im Vorfeld drüber gesprochen, die vielleicht eine Firma auch mit gegründet haben, von Anfang an dabei sind, dieses Wachstum miterleben, gemeinsam Erfolge feiern. Das verbindet einen emotional ja unglaublich stark mit dem Unternehmen, wenn man will. Und dann kam 2023, ja, der harte Cut für dich. Und von heute auf morgen, und es war wirklich eigentlich von heute auf morgen, warst du nicht mehr Bora. Wie ging es dir damit, Peter?
Ja, im ersten Moment ging es mir besser wie im zweiten Moment damit, muss ich sagen, weil im ersten Moment habe ich das gar nicht so begreifen können, weil ich auch immer positiv eingestellt bin und wusste ja alles, wo jetzt eine Tür zugeht, gehen wieder zwei Türen auf, jedes Risiko hat auch wieder Chancen und so weiter und alles Schlechte hat auch was Gutes. Aber das war vielleicht die ersten paar Wochen so, dass ich so ein bisschen in diesem Denken verharrt auch bin. Und man muss ja dann irgendwie auch eine Exit-Strategie im Kopf finden. Vielleicht war das meine Exit-Strategie, das mal so ein bisschen dann auch beiseite zu schieben. Das, was vielleicht gerade weh tut, eher mit Chancen wieder sich darzustellen. Aber im zweiten Schritt, und dieser Zeitraum hat recht lange angedauert, will auch sagen, dass der immer noch nicht ganz vorbei ist, ist ein sehr großes Stück Lebenssinn, das da entrissen worden ist bei mir. Und ich will fast sagen, es war eine Liebe zwischen mir und Bora. Und ähnlich wie man das vielleicht bei Liebeskummer kennt, so ist es zumindest mir ergangen, ist es auch so, dass man sich nicht mehr gebraucht fühlt und vielleicht ersetzt wird gegen was anderes oder gegen was Besseres. In gewisser Weise hat man, wenn man es dann nicht immer gleich für sich objektivieren kann, sogar das Gefühl, dass man sich benutzt gefühlt hat. So ist es mir im zweiten Moment gegangen, der vielleicht nach ein paar Wochen eingetreten ist und dann über einen sehr langen Zeitraum so angedauert hat. Denn ich kann mal sagen, ich habe sehr viel von meinem Herzen da reingesteckt und keineswegs macht jeder immer alles richtig. Aber wenn man was gern macht und mit Liebe macht, dann versucht man zumindest alles richtig zu machen. Und in diesem zweiten Abschnitt von dem ganzen Change-Prozess für mich war es für mich wie Liebeskummer. So möchte ich es beschreiben.
Das ist echt ganz spannend, weil ich muss gestehen, ich war ja nur in zweiter Reihe und war ja nur Beobachter in dem ganzen Prozess. Und ich würde schon fast sagen, dass sogar ich so ein bisschen Liebeskummer hatte. Also ich finde es so spannend, wenn du in einem Unternehmen bist und oder einen Mitarbeiter hast im Unternehmen, der da nicht so eng gebunden ist, ne? Der halt seinen Job macht, der geht dahin, 9 to 5, da geht es wirklich nur ums Brötchen verdienen und vielleicht ist der ein oder andere Kollege auch ganz nett, aber so diese Verbundenheit und dieses Commitment fehlt. Dann passieren ja zwei Sachen. Zum einen ist ja meistens die Leistung halt auch nur so mäßig, weil so jemand geht halt auch nicht die Extrameile, oder? Sondern der macht halt Dienst nach Vorschrift, vielleicht noch 2, 3% mehr, aber das war's. Auf der anderen Seite, wenn der von heute auf morgen geht, ja, dann war es halt der doofe Arbeitgeber, oder? Und dann dauert es 1, 2 Wochen, wo man halt persönlich gekränkt ist und dann hakt man das irgendwie ab. Und genauso so schwach wie da der Ausschlag nach oben ist, so schwach ist auch der Ausschlag irgendwie nach unten. Und das andere Extrem, wo wir jetzt drin stehen, so wenn je höher das Commitment nach oben ist und die Leidenschaft, weil man Lust auf seinen Job hat, weil man jeden Morgen reingeht, weil man einfach echt Dinge bewegen kann, weil man Lust hat, was zu reißen, weil da einfach das ganze Herzblut drin steckt. Und wenn der Ausschlag nach oben so brutal hoch ist, dann ist er halt genauso tief nach unten, auch im selben Ausmaß.
Ist
Und
wie eine
das ist was, was man
Sinuswelle.
gern vergisst. Wie bitte? Entschuldigung, Peter.
Ist wie eine Sinuswelle.
Ja, es ist wie eine Sinuswelle. Ja, genau, vom Bild her ist es das genau. Und das ist eigentlich das Dramatische an der Sache, oder? Weil
Voll.
man versucht ja, so ein hohes Commitment ist ja sowohl für einen selber, also denke ich immer, eigentlich wünschenswert, weil ich verbringe so viel Zeit mit der Arbeit. Wie schlimm ist es denn da, wenn du einen Job machst, auf den du eigentlich keinen Bock hast? Also ist es doch viel erstrebenswerter, was zu machen, wofür du brennst, ja? Wo du sagst, hey, ich kann hier was bewegen. Du hast das Wort Sinnstiftung, ja? Ich finde Sinn und neumodisch Purpose oder wie auch immer in meiner Arbeit. Da streben wir ja irgendwie alle hin. Und gleichzeitig ist aber die Kehrseite, ja, okay, dann fehlt, deswegen fand ich das Wording von dir jetzt so gut, dann fehlt mir auf einmal Sinn im Leben, wenn das ein Ende hat.
Voll.
Und ich finde, wir können da unterschiedliche Perspektiven. Also ich fand die Perspektive, ich war ja nur Außenstehender und auch meins innerhalb von kürzester Zeit, wo ich gerade noch erzählt habe, boah, wäre der einzige Arbeitgeber, wo ich wieder anfangen sollte, war das auf einmal irgendwie weg, ja. Und ich war echt total perplex. Bei dir ging es wirklich schlecht, also harter Liebeskummer. Wer wirklich schon mal ernsthaften Liebeskummer hatte, weiß, wie weh der tut und wie schlimm das eigentlich ist. Aber das hat ja Auswirkungen auch. Ich finde immer, egal von welcher Perspektive man das betrachtet, ne? Also als Unternehmensperspektive, als auch für Mitarbeiter, ja, die da irgendwie noch drin sind, hat es ja auch seine Auswirkungen.
Auf jeden Fall. Also was bei mir natürlich in meiner Position dazugekommen ist, ich hatte über 20 Mitarbeiter, die natürlich auch mühevoll rekrutiert habe, mühevoll im Positiven, aber hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, dann aus dem Ganzen ein Team natürlich auch zu formen. Aber was passiert dann mit diesem Team auch, wenn da mal der Kopf quasi weg ist? Und bei den meisten Leuten ist es halt doch so, dass sie in gewisser Weise eine Führung brauchen, wenn sie wo reingehen. Und was ich im Nachgang, ich bin ja mit allen diesen Leuten sehr gut befreundet noch und treffe die auch regelmäßig in meiner Freizeit. Und was ich ganz stark, das hat mir wiederum sehr viel Schmerz bereitet, weil ich halt bei denen den Schmerz gesehen habe, dass da ganz viel Angst und Unsicherheit durch sowas auch sich in den Köpfen etabliert. Bei den anderen Mitarbeitern, die jetzt im direkten Team waren, aber auch parallel auf der Führungsebene bei anderen Kollegen und Kolleginnen, die in ähnlicher Position wie ich waren, die haben mir nicht weniger gegeben, als ich, sondern die meisten Leute, die ich bei Bora kenne, die haben da richtig mit dem Herzen gebrannt. Also ist einerseits mal so, dass es fürs direkte Team schwierig ist, weil da fehlt der Nordstern irgendwo, der Kopf, die Sicherheit, der Rücken, an den die sich angelehnt haben, aber eben auch in Parallelstrukturen auf derselben Ebene machen sich die Leute ja dann auch Gedanken, was ist denn eigentlich, wenn mir das Gleiche passiert? Und diese zwei Dinge gehen symbiotisch nebeneinander. Und das sind für mich so ganz starke, nicht so gute Auswirkungen von sowas. Und das habe ich jetzt mehrfach beobachten können in den letzten Monaten.
Ja, es hat halt eine Auswirkung auf die Motivation, oder? Also
voll.
Diese intrinsische Motivation, man stellt sich dann vielleicht auch selber die Frage zwischen Selbstschutz und wie begeistert und wie viel Leidenschaft und auch und Engagement zeige ich irgendwie in der Arbeit. Und das, wie krass dieser Schlag ist, auch das zeigt man da dann rum. Ha? Während andere zweifeln, andere gehen vielleicht auch noch, Mitarbeiter verlieren, nicht nur, weil auch du sagst, der Nordstern fehlt, ja, aber das ist das eine, zum anderen ist auch die Motivation und sagt, hey, was ist denn hier eigentlich los? Passt das Wertegefüge dann irgendwie noch zu mir? Also man stellt ja genau diese Sinnfrage,
ja.
Die hat ja dann so weitreichende Folgen irgendwie.
Ja.
Und ich fand es auch spannend, dass du es auch erzählst von deiner Familie. Also du hast gerade gebracht, na, jeder erst mit Kochschürze und Wasserflasche. Und hast du gesagt, auf einmal ist diese Wasserflasche überhaupt nicht mehr interessant. Ja? Dann wird die nicht mehr mitgenommen.
Ja, das war sehr spannend für mich zum Sehen. Denn ich habe nie zu Hause irgendwie in der Familie, schon gar nicht vor den Kindern, irgendwelche negativen Worte über das verloren, sondern habe das ganz sachlich erklärt, dass meine Aufgabe, meine Reise bei Bora endet. Als ich aber dann in der Folgewoche gesehen habe, dass die Trinkflasche im Regal drinnen stehen bleibt und nicht mehr in der Schule dabei ist, habe ich nachgefragt, was das für einen Hintergrund hat. Und dann haben die Kids ganz klar gesagt, ja, das wollen wir jetzt nicht mehr. Und Kinder sind ja da viel ehrlicher als wir, was das mit einem Menschen eigentlich wahrscheinlich innerlich ausmacht, vielleicht auch mit uns, obwohl wir das gar nicht mehr so sehen, weil wir schon diese ganzen Filter über unser Denken gelegt haben, die man im Leben halt durch irgendwelche schmerzlichen Erfahrungen einschieben muss zum Selbstschutz.
Ja, und genau das ist, Selbstschutz ist das gute Wort, weil du hast
ja
auch
ja.
gesagt, es ist ja schon lang her, es ist ja schon
ja.
über ein halbes Jahr her, wo wir jetzt gerade sprechen. Und du hast selber gesagt, es ist immer noch für dich nicht ganz verdaut. Also es geht zwar wieder bergauf, aber es ist immer noch ein Schmerz da. Und das ist ja eigentlich ein ganz schön langer Zeitraum, wo man sagt, okay,
ja.
wo dann die Sinnfrage man stellt, es geht einem schlecht, es ist wie Liebeskummer, man hat da wirklich einen Teil von seinem Leben irgendwie verloren. Und es ist ja eine Angst, mit der denkt man ja währenddessen, wenn man da mit Herzblut drinsteckt, da verschwendet man ja keine Sekunde dafür, oder?
Also ich habe es nicht gemacht. Ich habe dann im Nachgang ja auch mit vielen von meinen Geschäftspartnern ja auch mich verabschiedet und telefoniert und da sind ein paar alte Hasen dabei, sage ich mal. Mir hat es sehr gewundert, als ich mich vom ersten dann so verabschiedet habe, dann hat er zu mir gesagt, du sei froh, dass dir das jetzt passiert, du bist noch jung, weil mir, also ihm, ist das 15 Jahre später passiert. Da war der Mitte 50 und er hat gesagt, das hat sich halt angefühlt. Und als ich dann mit dem zweiten telefoniert habe, dann hat er mir exakt dasselbe gesagt. Er hat gesagt, du wirst dich auch nie wieder so stark an ein Unternehmen binden, denn das ist eine ganz normale Erfahrung, die du machst. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das anscheinend, dass dieses, das, was mir widerfahren ist, beziehungsweise durch das, was ich durchgegangen bin, eigentlich gar nicht so unüblich ist. Das passiert, du hast auch vorher erwähnt, auch in deinem professionellen Umfeld siehst du das immer wieder, dass sowas passieren kann. Für mich war es recht neu und ich habe mir die Frage nie gestellt, während ich das gemacht habe, soll ich mich da stärker binden, weniger stark binden oder den Sinn dahinter hinterfragt, was das mit mir eigentlich macht, wenn es mal wegbrechen könnte.
Ich finde das aber, das ist ja auch die Schlüsselfrage für heute und ich finde, das ist so eine spannende Frage, oder? Wenn man drinsteckt, gibt es zu viel Leidenschaft? Also oder sollte man diese Leidenschaft anstreben oder sollte man es früh genug erkennen, dass dann, oder sich auch Gedanken machen und sagen, hey, hier ist eine Grenze, über die gehe ich nicht und es ist dann trotzdem nicht Arbeit Teil des Lebens, sondern Arbeit und Leben so ein Ticken getrennt, einfach aus Selbstschutz heraus. Oder ist es die Leidenschaft wert? Und als du mir das erzählt hast mit den alten Hasen, die das genau erzählt haben, und ich sehe es bei mir im Umfeld ja auch, finde ich, ist das eine Frage, deren Antwort einfach unglaublich schwierig ist.
Sehr.
Denn die Frage ist ja schon mal die erste, wie viel Leidenschaft im Job und wie viel Commitment und wie viel Drive ist denn eigentlich gut und sinnvoll? Was würdest denn du dazu sagen?
Ja, ist eine sehr schwierige Frage. Das ist auch die Frage, mit der ich mich seit Wochen oder Monaten herumschlage. Und ich habe das versucht, der Weisheit, meiner Weisheit, letzter Schluss bis heute, ist mal der, dass ich schon glaube, dass es zu viel Leidenschaft gibt. Und wenn man so die Säulen des Lebens betrachtet, dann geht man immer so von 5 Säulen aus. Man sagt dann Körper, Gesundheit, soziales Netzwerk, Arbeit und Leistung, materielle Sicherheit und zum Schluss Werte und innere Haltung. Und ich glaube, man braucht ein gutes Risikomanagement, um sehr wachsam zu erkennen, inwiefern die Arbeit bei einem Arbeitgeber, also ich rede jetzt nicht von selbstständig zu sein, sondern wirklich im Angestelltenverhältnis, wie stark lasse ich zu, dass diese 5 Säulen in meinem Leben infiltriert werden von der Arbeit, weil ich kann materielle Sicherheit aus dem Angestelltenverhältnis ziehen, Arbeit und Leistung wird befriedigt, auch soziale Netzwerke, so wie das ganz stark bei Bora und bei uns der Fall war, Körper und Gesundheit geht über den Arbeitgeber genauso. Kann man da eine gesunde Work-Life-Balance fahren? Gibt es da gutes Essen? Gibt es gesundes Essen? Und auch Werte und innere Haltung. Ich kann alles speisen mit einem Arbeitgeberverhältnis. Und ich glaube, es gibt zu viel Leidenschaft. Ich finde auch, dass die Leidenschaft extrem wichtig ist, um einen guten Job zu machen. Aber man muss sehr wachsam sein und ein gutes Risikomanagement betreiben, dass das nicht überhand nimmt. Denn wenn das überhand nimmt und das fällt weg und das speist alle 5 Bereiche des Lebens in einem zu starken Ausmaß, dann wird man sehr destabilisiert.
Ein ganz spannender Punkt. Also ich habe da so viele Fragen jetzt dazu, Peter, die müssen wir alle nacheinander abarbeiten. Also das eine ist, wie du gesagt hast, im Angestelltenverhältnis, weil das ist auch gar keine Frage, nur so ein Gedankengang, ob das tatsächlich anders ist, wenn man, also was ist ein Angestelltenverhältnis, ne? Klar, wenn du jetzt allein, weil auch wenn du selbstständig bist, ich denke jetzt an mich oder du bist Geschäftsführer und da gehört der ganze Laden, aber vielleicht sind Investoren mit an Bord, egal wie. Es kann ja auch in der Selbstständigkeit, kann ja auch das passieren, ob jetzt allein oder mit einer ganzen Firma, dass da von heute auf morgen Schluss ist. Das kann ja genauso, also der Schmerz kann derselbe sein und ist dann nicht der Selbstschutz genauso wichtig wie im Angestelltenverhältnis, weil die Problematik kann ja genauso passieren.
Bestimmt sogar. Kann man das, ist das vergleichbar? Was ich damit gemeint habe, ist, dass man normalerweise, je weiter oben man sitzt oder wenn das Unternehmen einem selber gehört, kann man an den strategisch wichtigen Entscheidungen mehr drehen. Als Angestellter ist man sehr oft dem ausgesetzt, was ganz oben passiert. Aber nichtsdestotrotz.
Also stimmt, das Risiko ist, also, oder dein Einflussbereich, die Verantwortung, es gestalten zu können, ist natürlich größer.
Genau.
Nichtsdestotrotz ist immer noch ein Risiko, dass trotzdem davon heute auf morgen Schlussstrich ist und dann klar, ist das Schmerz viel größer.
Ja.
Dein anderer Punkt, das war Risikomanagement. Ich finde das ganz spannend, weil die Frage ist auch tatsächlich, wie viel Leidenschaft ist zu viel? Ja. Weil auf der einen Seite denke ich mir immer, okay, zu wenig oder nur so auf Halbgas zu fahren. Ja. Dann sind halt auch die richtig guten, die richtig, richtig krassen Ergebnisse und Erfolge, die passieren ja einfach, wenn du mit Vollgas voranfährst, ja, wenn du dich da voll reinkniest, wenn du da diese ehrliche, intrinsische Motivation hast, weil du Lust drauf hast, da jetzt was zu machen, weil dich die Themen einfach wirklich, wirklich interessieren, dann sitzt man da ja da und von null auf gleich sind da Stunden und es ist abends und du sitzt da und merkst vielleicht gar nicht.
Ja.
Die Frage, an was merke ich denn, dass es zu viel ist?
Ja, wenn man sich mal mit dem Begriff Leidenschaft so auseinandersetzt, dann ist es ja kurz gesagt Hingabe, starke Emotionen, Feuer und Flamme für jemanden oder etwas zu sein. Und man merkt, dass es zu viel ist, wenn das einen zu großen Bereich von seinem Leben eingibt. Denn wenn man eben wiederum diese 5 Säulen des Lebens so heranzieht, wenn das überall einfach so einen großen Einzug hält, dass fast jeder Bereich dieser fünf Säulen zu einem zu großen Teil mit dieser Aufgabe fundamentiert wird, dann kann man das merken. Ich möchte auch sagen, dass zwei Dinge dazu beigetragen haben, dass die Leidenschaft so groß wird. Erstens mal, wenn man das zu seinem Eigen macht, ja, wenn man sich nicht denkt, das Unternehmen braucht vielleicht ein QM-System. Wenn man sagt, ich brauche ein QM-System in diesem Unternehmen. Das ist ganz ein feiner Unterschied im Denken und im Kopf. Wie man dann, wacht man dann in der Nacht auf und schlägt sich Stunden um die Ohren, weil man nachdenkt, wie man das jetzt noch optimieren könnte oder das. Ich glaube, ist ganz ein großer Punkt, wenn man es zu seinem Eigen macht, anstatt dass man es auch beim Unternehmen lässt.
Oh, super spannender Punkt. Ich habe jetzt gerade so viele Beispiele nämlich im Kopf.
Ja.
Wenn man darüber nachdenkt, dass man es selber braucht und wenn man sich das selber zuschreibt, ganz spannende Perspektive.
Voll. Und das Zweite, wo ich für mich bis jetzt so draufgekommen bin, warum mich diese Leidenschaft so gepackt hat. Also das eine, ich habe es zu meinem eigenen gemacht. Und das andere ist, dass man sehr, sehr viel Sinn in dem tut, in dem sieht, was man tut. Und das ist ja quasi die perfekte Führungskraft. Und ich darf mal sagen, dass mein mir Vorgesetzter in diesem ganzen Zeitraum, das ist einer der besten Führungskräfte, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Und der hat es geschafft und das ist ja erstrebenswert, sowohl für mich als Mitarbeiter als auch für ihn als Führungskraft, die intrinsische Motivation hervorzurufen. Denn wenn man die intrinsische Motivation bei jemandem hervorruft, Sinnhaftigkeit gibt in dem, was er macht, dann braucht man erstens mal, jeder, der Leute führt oder Menschen führt, der weiß das, dann braucht man sich nicht sorgen, ob der jetzt alles richtig macht oder mit Mikrocoaching zu beginnen, sondern dann weiß man, wenn man es geschafft hat, intrinsische Motivation hervorzurufen und den Sinn zu vermitteln, dann wird der andere auch ohne Beisein der Führungskraft versuchen, immer gut und richtig zu handeln und sich Gedanken machen und vielleicht um 11 Uhr am Abend noch mal aufstehen und sagen, das muss ich mir jetzt niederschreiben, mir ist was eingefallen, was ich morgen besser möchte, machen könnte. Und diese zwei Dinge, das zu seinem Eigen zu machen, an dem kann man das merken, ob es vielleicht zu viel ist. Und auch an dem, wenn man bereit ist, hin und wieder mal oder über einen längeren Zeitraum auch mehr Energie zu geben, als man dann wieder zurückbekommt. Das sind für mich so zwei Faktoren, an denen ich es merken hätte können.
Ja, das Zweite finde ich auch ein spannender Punkt, ne? Weil es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen und manchmal ist es anstrengend und manchmal feiert man seine Erfolge und kriegt die Selbstbestätigung und so zurück. Und das war auch mal schwierig, ne? Also jetzt von außen betrachtet finde ich es so einfach, aber wenn du mittendrin steckst, es kann ja so eine Phase auch mal ein halbes, dreiviertel Jahr dauern, wo man vielleicht mehr gibt,
voll,
als man nimmt. Und muss ich dann schon den Schlussstrich ziehen oder fahre ich dann noch weiter? Und ich finde die Punkte, die du gesagt hast, ich finde die wirklich richtig gut als Anhaltspunkt. Und ich glaube, man muss sich da echt reflektieren, aber die Situation, wenn man selber da drin steckt, ja, die dann zu erkennen und sagen, ist das jetzt schon zu viel? Oder komm, ein halbes Jahr geht schon noch? Oder wann ist denn dann zu viel? Oder macht es das halbe Jahr das Kraut jetzt noch fett? Also ich glaube, dass es super schwierig ist, festzustellen. Rückblickend würdest du sagen, wann war bei dir der Punkt, wo du hättest sagen müssen, boah, ich glaube, ich muss hier ein Stück zurücktreten?
Ja, bei mir hat es mal einen Punkt, so in der Mitte drinnen, das ist circa 3 Jahre her, hat damit begonnen, dass ich über viele Monate jede Nacht zwischen 2 und 4 Stunden wachgelegen bin. Das heißt, ich habe insgesamt zwischen 2 und 4 Stunden geschlafen. Und am Anfang denkt man sich so, das ist mir noch nie vorher passiert, da denkt man sich so, ja gut, jetzt habe ich mal schlecht geschlafen, am zweiten Tag, dritten Tag wieder, vierten, fünften Tag wieder, aber nach 3, 4 Wochen denkt man sich, da stimmt doch was nicht. Und dann ist es über Monate eigentlich so gegangen. Hin und wieder waren da mal Tage dabei, da habe ich wieder 5, 6, 7 Stunden geschlafen, aber an 5 Tagen in der Woche hatte ich das auf 2 oder 4 Stunden belaufen und das über Monate. Und da habe ich einmal zwischendrin ein bisschen so die Notbremse gezogen. Ich habe dann wirklich alles, was mich belastet hat, weil ich bin in der Nacht wach gelegen und es ist immer nur um meine Tätigkeit bei Bora gegangen. Also ich habe nicht über irgendwas anderes nachgedacht, das in meiner Freizeit war. Immer nur um die Tätigkeit bei Bora gegangen. Und ich habe dann das alles irgendwann, ich musste auch, weil wenn man das 4, 5, 6 Monate so macht, da baut man als Mensch unglaublich ab, körperlich und mental. Und ich habe dann meinen damaligen Vorgesetzten eben für um ein offenes Gespräch gebeten. Und aus diesem Grund habe ich auch gesagt, das ist eine tolle Führungskraft gewesen, denn er hat sich diese Zeit genommen. Wir haben uns dann mal eines Abends getroffen. Wir haben 6, 7 Stunden, habe ich dann meine ganzen Sorgen an den Kopf werfen dürfen. Und dann ging es mir schon viel, viel besser, nur mit diesem einen Gespräch, weil ich gewusst habe, der versteht das jetzt und der weiß, dass da was im Busch ist und der wird mich unterstützen. Und das Zweite, das war für mich wundersam, das Zweite war dann, darf ich in diesem Podcast auch sagen, da hast du mir sehr stark geholfen, Sabine. Da ist es dann auch ganz stark darum gegangen, mit welchen Aufgaben beschäftige ich mich denn überhaupt, weil es ist ja immer mehr geworden. Und wir haben dann einen Plan ausgearbeitet, was gehört denn wirklich zu meinen Aufgaben oder was gehört denn gar nicht zu meinen Aufgaben? Was muss ich denn delegieren? Wie kann ich denn delegieren? Wie kann das Wissen übergeben werden? Und diese zwei Dinge, dass wir gemeinsam begonnen haben, an den Themen zu arbeiten und dass mein Vorgesetzter mich verstanden hat und ich gewusst habe, der ist jetzt im Bilde und der unterstützt mich auch, hat dazu geführt, dass nachdem ich einige Monate nicht mehr gut schlafen habe können, nach 2, 3 Monaten war das Thema fast gegessen und es wurde dann immer nur mehr besser. Es war in der Mitte drinnen von dem ganzen Prozess, dann sind ja wieder 2, 3 Jahre vergangen und deine Frage war gerade vorhin, gibt es einen Punkt, wo ich merken hätte müssen, dass ich da nochmal die Handbremse ziehe? Nein, so weit ist es dann nicht mehr gekommen, weil ich habe dann anhand dessen, dass ich wieder gut schlafen habe können, gedacht, das passt ja eh alles. Jetzt rückblickend muss ich sagen, hätte auch wieder mal einen Punkt geben sollen, wo ich mich hinsetze und sage, was belastet mich denn eigentlich an dem Ganzen oder was kann ich denn vielleicht präventiv besser machen? Denn es ist bis dahin eigentlich nie mehr zu einem Punkt gekommen, wo ich sage, puh, jetzt kann ich nicht mehr so weitermachen, aber vielleicht hätte ich präventiv was machen sollen, um vielleicht zu einem Punkt, zu dem es wieder gekommen wäre, vorzubeugen.
Das ist super spannend, gell? Weil der eine Punkt damals, das uns unternommen und dann kam ja eigentlich erst so, sag ich mal, nach diesem Punkt, wo es so richtig für dich, dass es mal gescheppert hat, also im positiven Sinne, wo halt wirklich
Ja.
richtig viel passiert ist, wo das ganze QM entstanden ist, wo dein Team brutal
Voll.
gewachsen ist, wo du dich ganz anders positioniert hast,
Ja.
auch jetzt im Unternehmen. Und ich glaube, in der Zeit ist deine Verbundenheit mit Bora nochmal viel, 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 viel stärker geworden.
Ja.
Und auch diese Leidenschaft und diese Überzeugung und auch diese Identifikation mit dem Unternehmen, dass es deins war, also dein
Ja.
Job und nicht für das Unternehmen. Ich glaube, das ist in der Zeit auch erst passiert. Und optimal wäre es ja gewesen, da nochmal zu gucken, ist es vielleicht zu viel, ja? Sonst dann hättest du dir diesen Herzschmerz nicht ersparen können, aber vielleicht einen Ticken abmildern können. Und das ist ganz spannend, weil ich glaube, von allein ist vielleicht auch so die Erkenntnis, kommt dieser Punkt nicht, sondern man muss sich vielleicht echt mal bewusst hinsetzen und gucken, wie stark, du hast es mit den 5 Lebensbereichen genannt, infiltriert es meine ganzen Lebensbereiche. Ich
Ja.
setze sogar noch eins drauf, auch wenn es nicht alle Lebensbereiche infiltriert, wenn die zu kurz kommen, ne? Weil ich finde, es ist immer gut, wenn man sich das vorstellt auf so ein weißes Blatt Papier, oder? Und man unterteilt das seine wichtigsten Lebensbereiche. Wenn wir jetzt die 5 nehmen bei dir, waren vielleicht alle 5 relativ ausgewogen, auch wenn Arbeit der größte jetzt vielleicht war, was es in deinem Leben eingenommen hat. Aber dafür waren die kleinen auch so ein bisschen mit Bora schattiert, nenne ich es jetzt mal. Andersrum kann es aber auch sein, dass da durchaus viele Bereiche gar nicht davon betroffen sind, wie Familie und Freunde, so auch immer.
Ja.
Aber wenn die dann dadurch zu klein werden, weil Arbeit auf diesem weißen Fläche zu viel Papier einnimmt, dann ist es ja auch, also ein ähnliches Beispiel, ne? Also ich glaube, diese Reflexion, wo steht es denn und wie beeinflusst es mein gesamtes Leben? Ich glaube, es hilft nichts anderes, als sich dann in regelmäßigen Abständen hinzusetzen.
Das würde ich in Zukunft machen, ohne dass schon was passiert ist, quasi nicht zu heilen, sondern vorzubeugen. Wirklich vielleicht 2, 3, 4 Mal im Jahr sich hinzusetzen und zu sagen, okay, da geht es in die richtige Richtung, man muss ja nicht so lange warten, bis man nicht mehr schlafen kann.
Das stimmt. Ich frage mich dann, und das ist tatsächlich eine offen, ehrlich gemeinte Frage, wie schaffe ich es dann, mich zu distanzieren solange es noch alles gut läuft. Also dann ist es vielleicht ein Zeitpunkt, wo die Arbeit auch viel zurückgibt und der Job und die Position. Und dann stelle ich vielleicht fest, boah, also sie nimmt halt sau viel Arbeit ein, aber geil ist es halt schon. Das kann durchaus passieren. Ja. Und wie schaffe ich es dann, mich selber da zurückzunehmen und zu sagen, boah, ich muss mich hier distanzieren?
Ich kann mir vorstellen, dass es Sinn macht, mit der gleichen Leidenschaft weiterzuarbeiten, aber halt nicht 24 Stunden am Tag, sondern dass man sich eine gewisse Grenze setzt, wo man dann sagt, da lasse ich die Leidenschaft zu. Das kann vielleicht sein, dass man sich sagt, von 8 Uhr in der Früh, wenn ich in die Firma reinspaziere, bis dahin, wo ich rausspaziere, da setze ich die gleiche Leidenschaft oder vielleicht sogar noch ein Quäntchen mehr ein, weil ich danach bewusst nicht mehr so viel einsetze. Vielleicht muss ich nicht in meinem Privatleben fast jeden Abend über das Unternehmen, über mein Vorhaben reden. Das war ja auch ganz klar wieder Ressourcensport. Ich kann mich so gut erinnern, wenn ich am Abend mit Freunden oder mit meiner Frau zusammengesessen bin und wir haben um 9 Uhr oder 10 Uhr rum über Bora geredet, über irgendwelche Themen, die da gerade am Laufen sind. Ja, dann habe ich viel schlechter eingeschlafen, weil dann hat es gearbeitet. Dann ist man in der Früh dann auch nicht dementsprechend 100% fit. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man diese Leidenschaft an den Tag legt, aber wirklich sehr dosiert, nur wirklich dann, während man arbeitet, dann kann das durchaus positive Auswirkungen auf die Arbeit haben, indem man dann noch viel mehr schafft. Und in seinem Privatleben lernt man sich dann aber stärker zurückzunehmen mit dem Ganzen und andere Themen wieder einziehen zu lassen. Im Gespräch mit Freunden, mit Bekannten, mit Familie oder sonstigen.
Also ich glaube auch, man kann es, wenn dann nur über die Zeit regeln, also auch die Zeit, nicht nur Arbeitszeit, sondern auch die Gedanken, die man dem Ganzen widmet. Da. Weil, ja. Also egal, ob jetzt nachts oder tagsüber, ja. Auch da versuchen, sich einfach zurückzunehmen. Ich glaube, ganz sich zu distanzieren, dass es jetzt ohne Herzschmerz passiert wäre, ich glaube, das ist einfach unrealistisch. Also nicht dann, wenn man auch Sinn in seiner Arbeit irgendwie sucht. Wir hatten ja oben schon so ein paar Themen, ne, wie Leidenschaft und Passion entsteht, ja, über Sinnstiftung, über ja. Dass sich andere Lebensbereiche infiltriert, über einfach Erfolge feiern. Und ich finde, du hast, und auf den Punkt möchte ich nochmal kurz eingehen, du hast gerade vor ein paar Minuten gesagt, bei dir war es auch die Führungskraft und war schon ein signifikanter Teil.
Ja.
Warum hat die Führungskraft für dich, also hat die so diese Leidenschaft gefördert oder befeuert oder einfach geholfen, dass diese entstehen kann?
Die Führungskraft hat es geschafft, dass ich es zu meinem eigenen mache. Ich kann mich nur erinnern, als Bora vor vielen Jahren an mich herangetreten ist und mich gefragt hat, ob ich für Bora ein Qualitätssystem aufbaue, war ich vorher gar nicht so angetan von dieser Idee, denn ich habe damals auch schon geantwortet, dass ich mich gerne in der Selbstständigkeit versuchen möchte. Weil es einfach schwierig ist, wenn man selber irgendwo gute visionäre Ideen hat und einen guten Plan dazu, sich das dann quasi von oben vorschreiben zu lassen. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wo dann in diesem Erstgespräch, ist ja aus mehreren Personen bestanden, die Rückmeldung kam, du darfst das bei uns, du kannst das frei erschaffen. Natürlich nach den Grundmauern und Grundfesten, die zur Strategie von Bora passen, ist ganz klar. Aber dass ich sehr viel Freiraum in der Gestaltung von dem habe. Und ich habe, glaube ich, das ist ja schon lange her, jetzt 6-7 Jahre, dann irgendwie geantwortet, woher weiß ich, dass diese Aussage stimmt, dass diese Aussage auch nachgekommen wird. Und das war schon ein entscheidender Punkt für mich. Mir wurde dann gesagt, du darfst heute am Abend eine Stellenbeschreibung bei dir zu Hause schreiben, uns die zusenden. Das habe ich dann auch gemacht und diese ist dann übernommen worden. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich da sehr viel Freiraum im Schaffen drinnen habe und somit wurde schon initial zu meinem eigenen. Und die Führungskraft, die hat sie über den ganzen Zeitraum verstanden, mich im richtigen Ausmaß, so ein abgedroschenes Wort, aber das stimmt einfach ganz klar, zu fordern und zu fördern. Die Führungskraft hat immer geschaut, dass ich ganz leicht außerhalb meiner Komfortzone liege, die hat aber auch ganz genau gewusst, dass das genau zu meinem Naturell passt. Ich durfte sehr frei gestalten und jedes einzelne Gespräch, ich kann das gar nicht runterbrechen in einen oder zwei Sätze. Wir hatten ja hunderte oder tausende Gespräche in dieser ganzen Zeit. Und jedes einzelne Gespräch war so von Wertschätzung geprägt, Und von dem genau zu wissen, wie mit mir als Mensch umgegangen werden muss, dass der Peter Auer eine Eigenmotivation in dem Ganzen drinnen hat. Und somit habe ich das zu meinem Eigen gemacht, beziehungsweise mir wurde geholfen, das als mein eigenes zu sehen. Und ich muss sagen, ich feiere das extrem, wie das Ganze zustande gekommen ist. Weil das ist ein Paradebeispiel für gute Führung mir gegenüber, sage ich jetzt mal von oben. Und auch ein Paradebeispiel, was passieren kann dafür, dass wenn man eine Mitarbeiterwertschätzung entgegenbringt, dass der das Ganze nicht ausnutzt, sondern dass der dann wirklich Topleistungen erbringt. Und diese Symbiose hat sehr stark dazu geführt, dass das passiert ist, was passiert ist.
Eigentlich ganz spannend, gell? Weil das ist ja eigentlich das, was man sich wünscht für alle Seiten. Als
Voll.
Mitarbeiter wünscht man sich die Führung, wenn man
Voll.
die Kompetenz als Führungskraft mitbringt, der Checkpoint schlechthin, wenn ich es schaffe,
Ja.
Mitarbeiter genau in diesem Flow-Zustand ja eigentlich zu bekommen, immer in der
Ja.
leichten Überforderung, perfekt positioniert, wo jemand voll seine Stärken ausspielen kann, wo die Ziele passen, wo der Mehrwert fürs Unternehmen stimmt und so weiter. Also eigentlich ja ich sag mal, die ideale Führungsmitarbeitersituation. Und
Perfekt.
gleichzeitig, wir haben es im Vorfeld besprochen, ne? Kam bei uns zwar die Frage auf, habe ich dann als Führungskraft eigentlich Verantwortung dafür, dass mein Mitarbeiter nicht zu stark intrinsisch motiviert wird? Eigentlich total paradox, oder? Wir sprechen immer über intrinsische Motivation für gute Leistung, aber habe ich da auch die Verantwortung, dass es nicht in die andere Richtung geht?
Ja, es ist sehr, sehr schwer für mich zu beantworten, denn diese Symbiose, die ich mit meiner Führungskraft hatte, ich bin nur dankbar dafür. Es gibt nichts, was ich da Schlechtes rausziehe. Ich glaube, als Führungskraft muss man immer ganz genau schauen, wem man so eine Verantwortung zutraut und wem man in so einen Zustand versetzt. Kann der das aushalten? Schafft der das? Oder ist es vielleicht auch zu viel? Denn es gibt auch Leute, die würde man so verbrennen oder die würden nach so einem Prozess dann sagen, boah, ich habe nie wieder Bock, sowas Verantwortungsvolles zu machen. Leidenschaft, nein, nicht mit mir. Bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Das heißt, ich finde, das ist das perfekte Match, das ich in meiner Zusammenarbeit mit meiner Führungskraft hatte. Und es war voll in Ordnung so. Ich glaube, aber als Führungskraft hat man schon die Verantwortung auch abzuchecken, wem man welche Verantwortung gibt. Und das funktioniert wiederum ja über den Weg, dass man sich Vertrauen einholt über das, was man den anderen zumuten will und kann. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Methoden, wie man da vorgehen kann. Und das ist, glaube ich, in meinem Fall auch passiert. Das, glaube ich, hat meine Führungskraft, im Vorfeld gemacht.
Ganz spannend, aber eigentlich Wahnsinn. Also, ich finde, es geht immer so unter. Man spricht immer intrinsische Motivation und wie schaffe ich es auch, ein gutes High-Performance-Team, wir haben uns ja da auch da immer viel unterhalten, zu schaffen und zu entwickeln.
Ja.
Und gleichzeitig hat man dann trotzdem eine ganz schöne Verantwortung, eine Verantwortung
Voll.
gegenüber dem Unternehmen, da auch wirklich ein gutes Team aufzubauen, gute Leistungen mit seinem Bereich generell aufzubauen und gleichzeitig aber auch die Verantwortung, ja, Mitarbeiter zu schützen, die halt nicht das Rückgrat haben oder nicht so stark sind oder doch noch emotionaler. Wir sagen, du bist schon sehr leidenschaftlich, aber jemand, der dann noch emotionaler ist, der vielleicht auch nicht so einen Rückschlag dann einstecken könnte, weil man weiß halt einfach nie, was passiert.
Ja.
Ein spannendes Thema. Peter, heute ging es ja nicht ums Qualitätsmanagement eigentlich, sondern ums Thema Leidenschaft und ich für mich selber bin immer noch dieses Thema Gratwanderung zwischen Leidenschaft und Selbstschutz ein super schwieriges Thema, das, glaube ich,
Voll.
jeder für sich selber entscheiden muss. Und auch wenn man sich dafür entschieden hat, glaube ich, ist die Umsetzung auf diesem Grat entlang zu spazieren immer noch schwierig, weil wann entscheide ich mich dann für mehr Distanz oder für weniger Distanz? Und was will ich vom Leben? Ich glaube, das ist eine ganz essentielle, grundlegende Frage. Wie viel Schmerz bin ich auch im Worst-Case-Fall bereit auf mich
Ja.
zu nehmen? Ich glaube, da darf man sich ruhig mal hinsetzen, wenn man in einer verantwortungsvollen Position sitzt, um sich da Gedanken zu machen. Aber du bist ja trotzdem, auch wenn du nicht mehr Bora bist, bist du für mich immer noch QM. Das kann ich auch einfach nicht wegmachen, Peter. Wenn jetzt jemand
Danke.
zugehört hat und sagt, boah, der Peter Auer, jetzt höre ich den schon zum zweiten Mal bei der Sabine im Podcast und hey, also auch wenn es heute nicht um QM geht, aber wir haben im QM ein Thema, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, mit dir zusammen Qualitätsmanagement zu machen, richtig?
Genau. Ich habe ja mein eigenes Unternehmen Power Consulting, wo ich Unternehmen unterstütze in vielen Dingen zum Qualitätsmanagement. Und vor allem auch im Teamaufbau, im Strukturaufbau und vor allem in den Fragen auch, wenn es darum geht, läuft mein System aktuell gerade richtig, unterstütze ich auch im Screening von so einem System mit Verbesserungspotenzialen und so weiter.
Sehr gut. Wer da Interesse hat, Peter, seine Kontaktdaten verlinke ich wie immer in den Shownotes. Und die Abschlussfrage für heute, Peter. Ich habe sie dir letztes Mal schon gestellt, aber natürlich in einem anderen Kontext. Wenn du jetzt
Ja.
in dem Fall zu dem Thema auf die letzten Jahre zurückblickst und die ganze Geschichte, was passiert ist mit all den Höhen, wirklich hohen Höhen und jetzt auch 20, dann 23, letztes Jahr tiefe Tiefen. Wenn du das Ganze nochmal Revue passieren lässt, was würdest du heute anders machen?
Ja, ich wusste, dass diese Frage kommt und ich würde wieder mit der gleichen Leidenschaft arbeiten. Ich kann mich da nicht verbiegen und ich finde, so wie du es auch schon initial gesagt hast, nur mit ganz viel Leidenschaft, nur wer das ganze Herz dabei hat, der macht richtig gute Dinge und deshalb würde ich es immer wieder so machen. Die zwei Dinge, die ich vielleicht auch den Zuhörern mitgeben kann, das war zumindest meine Erfahrung, was ich in Zukunft mehr berücksichtigen werde, ist ganz klar eine Grenze zu setzen, wie ich diese Leidenschaft zulasse. Also, dass ich meine Aufgaben mit der gleichen Leidenschaft ausführe, ist für mich gesetzt. Aber man kann sich sehr gut entscheiden, wo man wie viel Leidenschaft zulässt. Und was mir auch sehr stark bewusst geworden ist, ich habe das vorher mit dem Liebeskummer gesagt und so fühlt sich's für mich halt tatsächlich an. Und ich glaube auch in diesem Kontext, wenn man irgendwo arbeitet, ist es auch wichtig zu prüfen, wer der Partner ist. Inwiefern kann ich denn meine Leidenschaft zulassen, wenn das vielleicht der Partner nicht tut oder schon tut und dass man das auch viel stärker berücksichtigt? Das hatte ich nämlich überhaupt noch nie vorher bedacht. Das ist mir so bewusst geworden, dass diese Partnerschaft auch ein gegenseitiges Ding ist und oft ist ja Unternehmensführung, Unternehmensspitze, Top-Management, Board, wie auch immer, je nachdem, wo man gerade steht. Die betrachtet man insofern oft gar nicht so als Partner. Das würde ich in Zukunft auf jeden Fall machen und auch eine gewisse Analyse anstellen, um für mich abzuleiten, wo ich wie viel Leidenschaft zulasse und vor allem, wie hoch das Risiko für mich ist. Und für mich ist es so, dass diese 5,5 Jahre bei Bora waren für mich eine der coolsten Jahre in meinem ganzen Leben und die könnte ich nie als die coolsten Jahre in meinem Leben bezeichnen, wenn ich nicht die Leidenschaft zugelassen hätte. Insofern würde ich es wieder gleich machen mit ein bisschen mehr Risikomanmanagement.
Ja, das finde ich, das ist ein schöner Schluss. Also ich kann es verstehen. Ich glaube, ich würde es auch nicht anders machen, weil ich finde, damit mit Arbeit richtig Spaß macht, gehört Leidenschaft dazu. Und wenn die nicht da ist, dann ist es vielleicht auch der falsche Job. Aber ja,
Ja.
auch dieses Thema Risikomanagement finde ich ist ein gutes Thema. Da spricht natürlich auch der Qualitäter aus dir, ja,
Ja.
mit der Risikoanalyse. Aber ist natürlich absolut richtig. Die Frage ist halt, wie groß ist das Risiko, dass es nochmal passiert? Wie viel Vertrauen herrscht auch tatsächlich? Und auch das Risiko, was passiert, wenn es doch in irgendeiner Form in die Hose geht? Und schaffe ich es mich dann aus diesem Tal auch wieder hochzurappeln? Und was passiert dann? Spannende Thematik. Ich finde es immer noch eine schwierige Thematik, Peter. Ich möchte dir danken, dass du die sehr persönliche Geschichte geteilt hast. Ich glaube, das war jetzt auch nicht ganz so einfach, darüber zu sprechen. Danke für die Offenheit, Peter, für deine Zeit und es hat mich wie immer gefreut, mit dir darüber zu sprechen.
Sehr, sehr, sehr gern, Sabine. Ich freue mich, wenn wir wieder mal was zusammen machen. Und mir hat es richtig Spaß gemacht heute, auch wenn es für mich emotional ist, aber das soll dem Ganzen ja keinen Abbruch tun.
Danke, Peter. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und
Ebenso
bis bald,
wünsche ich
Peter.
dir auch.
Ciao,
Bis
ciao.
dann. Ciao.
Und noch eine kleine Ergänzung am Ende von diesem Podcast. Wer Interesse daran hat zu erfahren, was Peter bei Bora genau gemacht hat, wie er dort das Qualitätsmanagement aufgebaut hat und vor allem sein Team entwickelt hat, der muss einfach direkt in die Folge vom 19. Januar 2024 reinhören. Denn da sprechen Peter und ich genau über das Thema mit dem Titel From Good to Great. Ich würde reinhören, ich finde die Folge super spannend. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.